Und damit herzlich willkommen zum Echo Helvetia. Mein Name ist Christian Fröhlicher und ich habe heute wieder einen Gast im Studio. Und das ist der Sigi wieder aus Melbourne, aber eigentlich gebürtig aus Davos. Guten Abend.
Guten Abend.
Sigi ist eigentlich eine Kurzform für Sigisbert. Ein wunderschöner Name.
Ja, also als Kind habe ich mich geschämt dafür, weil das ist so... ungewöhnlicher Name gewesen, dass die Kinder eigentlich mich ausgelachen haben, denn ich wusste, ob es ein Name oder ein Brotaufstrich oder etwas ist, so, ich habe es geschämt. Aber nachher, wo sie Sigi gesagt haben, konnte ich leben damit.
Und ich habe gesagt, Davos, du bist also geboren und aufgewachsen?
Davos geboren, aufgewachsen und hat Lehre gemacht, Davos.
Was ist das so für ein Ort gewesen, Davos, in den 50er Jahren, oder wann ist das gewesen?
Ja, also 49 geboren und nachher zu Davos eigentlich aufgewachsen. Und wenn ich darf sagen, Davos ist damals enorm halbiert gewesen zwischen arm und reich und katholisch und reformiert.
Das hat man wirklich gemerkt?
Also. Das hat man gemerkt. Und ich war als Kind von der Arbeiterklasse und katholisch gewesen. Wir sind auch in eine katholische Schule gegangen, die aber hauptsächlich privat unterstützt war. Aber dann in Zeck und das haben wir dann müssen auf in die Staatsschule runtergehen. Und dort sind wir also wirklich also ein bisschen in die Kasse gekommen. Vor allem die alten Einheimischen, der Foser, haben einfach mit den Katholiken nicht zu Gang gekommen. Aber... ist so gewesen. Ich habe lange gelitten unter dem, aber nachher habe ich zum Beispiel, ist mir etwas aufgefallen, als ich 40 war, habe ich eine Einladung gekriegt und dann sind wir in eine Klassenzusammenkunft gegangen. Und ich habe effektiv nicht gewusst, was mich da erwarten kann. Und dann bin ich hergegangen und ich war natürlich der Erste mit meiner Videokamera und alles, das wollte ich geniessen. Und wir sind Davos, also über 120, 49er gewesen. Aber das ist ganz Davos, von Lorette bis Frauenkirche, aber Glaris runtergegangen. Und das war enorm gewesen. Jetzt sind wir plötzlich all die Reichen und Armen und das, plötzlich sind wir alles 40-jährige Leute gewesen. Und das hat mir so schauen, ich war sogar emotionell dabei, so gut tun.
Also ja. Dann wieder alle im gleichen Boot. Aber als Kind nicht. Sind denn die zugereisten Katholiken gesehen und vor allem was, die geschafft haben auf den Baustellen?
Nein, es ist einfach so, ich kann das ein besseres Beispiel geben. Wir haben zum Beispiel den Foster Club, der Doktor vom Hockey-Club, der hat Gusti Peter Hans geheißen, der war auch katholisch gewesen. Und der hat dazu mal Einbürger werden von Davos. Er war sonst wo gewesen. Und den haben sie eigentlich nicht einbürgern lassen, weil er katholisch war. Ich weiß nicht, ob das... Ich meine, heutzutage kann jeder einbürgert werden, aber dazumal ist das... Und ich mag mich erinnern, wo der Gusti der zu uns geschaut und jeder Hockey-Match war dabei gewesen. Und dass wir das nicht können, mit dem hatte ich schon Mühe gehabt.
Mhm. Und deine Familie, wie ist sie auf Davos gekommen? Ist das auch schon mehrere Generationen gewesen?
Okay, interessanterweise, meine Grossmama war noch eine der alten Hebammen. Die ist also die mit diesen Frauen geredet und die hat also im Winter müssen zitten, bis durch den Schnee durchstapfen und die Kinder gebären. Und die hat über 4'000 Kinder Davos auf die Welt gebracht und ist ziemlich stolz gewesen, dass eigentlich keins richtig gestorben ist oder nicht während der Geburt wenigstens. Und sie hat also Erfolg gehabt. Und auf der Mama ihrer Seite sind alles Bündner, oder? Aber darum kann ich auch romanisch. Und ich bin romanisch aufgewachsen, als Kind bis in den Kindergarten gegangen bin. Und, sie hat dann den Papa kennengelernt und er hat im Hotel geschafft. Und weil sie eine richtige Bündnerin war, auf keinen Fall hat sie ins Unterland runterziehen. Und dann haben sie also einen Deal gemacht miteinander, dass Kinder zu Davos aufwachsen. Und dann, wo wir dann alle ausgesehen sind, hat sie ihr Versprechen einhalten und mit ihm auf Emmenbruck ziehen. Und also das Emmenbruck, wo ich einmal heimgekommen bin, da bin ich nicht daheim gewesen. Ich bin ein paar Stunden dort geblieben. Dann bin ich auf Davos, weil ich bin dort daheim. Sorry, ja.
Ja. Ja, faszinierende Geschichte mit dem Sigi wieder aus Davos. Reden wir über die schönen Seiten vielleicht von deiner Kindheit und Jugend zu Davos. Und das ist ja ganz klar, also oberhalb von der Nebelgrenze. Ja. Und zum Skifahren einfach traumhaft schön wahrscheinlich, oder muss man sagen?
Ja, es ist, wenn du zu den Fuss aufwachst, dann bist du, ich meine, man tut Skifahren, tut jeder. Aber es geht, das geht nicht lang, entweder wirst du ein Hockeyspieler oder ein Skifahrer. Aber wir haben ein bisschen außerhalb draußen gewohnt und dann haben wir auch müssen mit dem Ski in die Schule und so. Und man kann es einfach, aber man ist nicht so genannt. Ich bin immer ein Hockeyspieler gewesen. Und ich habe auch in der Schweizer, habe es bis zur Elite gebracht im Hockey und habe auch in der Nazi A zwei, drei Spiele können spielen. Aber vom Beruf her ist mir das nicht gegangen, dass ich können mehr. Und dann wurde ich später nach der Stift auf Biel, habe ich dann mal in Biel auch ein paar Dinge gespielt. Aber und nachher bin ich dann, habe mich Frauen mehr interessiert als Sport.
Sie hören Zecho Helvetia am Sonntagabend mit einem Gast, der Sigi wieder. Ja, dann bist du irgendeinst einmal auf Australien gekommen, ich glaube anfangs der 70er Jahre, bist dann so 22 gewesen. Warum?
Okay, wir wollten unbedingt Englisch lernen. Es hat nichts Lässigeres gegeben als Englisch lernen. Und da haben wir Möglichkeiten gehabt. Wenn zum Beispiel, eben weil ich Hockey gespielt habe, hätten wir können auf Südafrika gehen, oder mit dem Swiss-Team dazu mal. Und das habe ich nicht wählen, das ist mir zu, wegen Rassismus, das hat mir nicht gepasst. Und England war mir zu nahe vor der Haustür gewesen. Und auf Kanada ist jeder gegangen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bleibt nur noch eins auf Australien. Und das ist das eigentlich gar nicht so eine grosse Sache gewesen, zum kommen. Dann haben wir das Visa beantragen und dann haben wir das auch gekriegt. Dazu mal hat Australien Immigration gebraucht und ich mag mich erinnern, wir müssen meine Zeugnisse übersetzen lassen auf Englisch und so weiter und so fort. Und dann hat es aber auch die Policy gehabt, wo man müssen, sich zwei Jahre verpflichten und dann Australien der Staat 30 zahlt und dann hast du, glaube ich, für 200 Stutz oder so hast können da herfliegen oder mit dem Schiff herkommen. Und ich bin eigentlich schon als Klein ein ziemlicher ein Brüdnergrind gewesen und ich habe gesagt, mir sagt niemand, was ich mache. So habe ich meine Reise eigentlich selber finanziert. Und da haben wir so einen VW-Bus gehabt, wie das damals mal Mode war, für ein paar, die ein bisschen längere Haare hatten. Und sind wir mit dem VW-Bus, mit dem Peace-Zeichen vorne dran gemalt und alles, sind wir dann losgeheizt und gegen Indien zugegangen.
Das war dann noch ganz einfach möglich gewesen, obwohl die Strassen ja im Vergleich zu heute wahrscheinlich viel schlechter sind, aber politisch war es einfacher gewesen, man konnte überall durchfahren.
Also wir haben nicht alles können machen, was wir wollen. Wenn sich die älteren Leute, Generationen mögen sich sicher noch erinnern, das ist eigentlich dann, wir haben durch Syrien und die Länder wollen und dort haben wir nicht durch können. Und da haben wir einfach rum müssen. Aber ich muss ehrlich sagen, uns ist das eigentlich scheisse gleich gewesen, weil wir haben auf den Plausch gehabt, ist alles neu gewesen, so ob jetzt da im Süden oder die Wüste siehst du, ein paar mehr Berge in der Nordtürkei und im Schwarzen Meer, hat eigentlich keine Rolle gespielt. Oder? So, wir sind einfach darauf losgegangen. Andererseits politisch, was ich nicht machen konnte, das hat mir eigentlich wehtun. Wir sind gerade in, wo wir in Pakistan, Indien an der Grenze gesehen sind, dann ist der Kaschmir-Krieg losgegangen und ich mag mich noch erinnern, wir sind dort in der Nacht, wir sind über die Grenze gekommen und danach, wir sind so Caravan gesagt, so vier, fünf VW-Bus zusammen, wo du dann kennengelernt hast, wieder getroffen hast und wieder gesehen hast, ein paar Tage, ein paar hundert Kilometer später. Und dann haben wir dort so wie eine Burg, also ein Viereck gemacht, die Ding, und haben das Feuer in der Mitte gehabt. Und dann hat das in der Nacht geklopft und gemacht und du und ich müssen morgen früh auf die Toilette und dann ich einfach ein bisschen weg in ein Auto weg. Und hatte so Artilleriekanonen, die da in Seich rausgeschossen haben. Oder? Und das ist, das ist ein kleines Erlebnis. Und dann haben wir eben Nepal und das nicht können machen. Das war eigentlich schade gewesen. Wir waren so nah dran gewesen, im Hindukusch, überall. Und das haben wir dann nicht können machen, politisch gesehen, wenn das die Antwort ist.
Und immer mit dem VW-Bus. Also der muss ja ziemlich ein solides Vehikel gewesen sein.
Okay, wir sind so junge Greenhorn gsi. Wir hatten eigentlich keine Ahnung gehabt. Wir haben uns gesagt, wir kaufen den VW-Bus und wenn der Krüppel bis Istanbul hebt, dann haben wir Glück gehabt. Und dann ist er weitergefahren und weiter. Und dann nachher in Kabul haben wir dann eigentlich keine Köhle mehr gehabt und haben auch noch andere Sachen passiert. Und dann haben wir ihn dort verschüttet. Aber wir haben, eben weil wir ein bisschen Anti-Schweizer waren sowieso, haben wir dann gerade mit der Nummer, mit dem ganzen Ding verschüttet, was man ja nicht darf als Schweizer. Und dann haben sie den VW-Bus zwei Jahre später, die Interpol hat den in Holland wieder aufgelesen. Und aber wir sind dann schon weg, und uns ist das auch, oder wir haben unsere Köhle gekriegt. Und dann haben wir aber von Kabul aus sind wir dann entweder mit anderen Hippies im Zug umgereist oder dann mit dem Zug und öffentlichen Transport auf dem Lastwagen zu oberst und zu unterst drin gewesen, wo es gekommen ist. Und wenn du stark genug warst, hast du im Zug also ein Lindtuch genommen und von einer Stange hergemacht, wenn du erst stark warst. Und da ist eine Hängematte dort drin. Und da haben wir ganz Indien und all das gemacht, ja.
Sonntagabend, Sie hören das Echo Helvetia mit einem Gast, der Sigi Wieder aus Davos, der seit den 70er Jahren in Australien wohnt, in Melbourne. Und ich sehe gerade, das gibt ein Gespräch, das wir wahrscheinlich über zwei Wochen werden führen, also am nächsten Sonntag dann die Fortsetzung. Ja, jetzt in Indien. Nachher ist es dann wie weitergegangen? Also eben in Afghanistan, den VW-Bus verkauft und dann?
Ja, okay. Und dann sind wir natürlich dann Indien. Und mein Kollege hat dazu mal zum Beispiel in Indien haben wir uns dann müssen trennen, weil er hat die Visa nicht gekriegt dazu mal für Australier, weil, ich meine, ich verstehe das nicht, aber der hat dazu mal als Kind Gelbsucht oder irgendetwas gehabt und sehr qualifizierte Person. Und ich tue heute noch Mühe mit dem, oder habe Mühe mit dem, dass solche Leute nicht reingekommen sind, tipptopp, fit ineinander und alles, aber okay, das ist etwas anderes. Dann bin ich dann allein ganz rund um Indien gegangen und rundum und dann in Madras habe ich dann ein Billett gekauft und bin mit dem Schiff auf, das hat dazu mal Butterworth geheissen, das ist die Vorstadt oder die Hafenstadt von Penang. Und wenn ich daran denke, ist es eigentlich verrückt. Ich habe sozusagen nichts Englisch können und bin dort in Butterworth raus, mit dem Ferryboot auf Penang und am anderen Tag per Autostopp runtergeheizt. Und dann bin ich dann hin und her und ich mit den Leuten immer guten Kontakt gehabt und einen guten Draht gehabt. Und dann sind wir dann später, als ich dann endlich mal auf Singapur gekommen bin, haben sie mir oben am oberen Ende, oder Singapur ist eine Insel, am oberen Ende, weil ich nicht so gepflegt ausgesehen habe mit meinen langen Haaren und auch Kleidern nicht. Dazu mal sind die Mehlsäcke, die wo draufgedruckte Mehlsäcke, Hemper und Hosen hatte, so in dem richtig Hippie-Zeug. So Leute hat Singapur nicht unbedingt wollen. Und dann haben wir effektiv den Pass weggenommen und haben gesagt, sobald ich Höhle habe, weil ich keine mehr hatte oder nicht mehr viel, und dann geben sie mir, wenn ich das Billett habe zum Weiterreisen, geben sie mir den Pass wieder. Und ich bin so, okay, schon wieder etwas Neues, weißt du, da machst du einfach mit. Und tipptopp gesehen. Und dann, wo ich dann endlich, dazu mal ist das noch funktioniert mit American Express, das ist dazu mal der Ding gewesen, wo du hast Geld schicken und funktionieren und so. Und dann habe ich das Billett gekauft und dann bin ich dann da auf Melbourne gekommen.
Und was dann passiert ist, hören wir dann nächste Woche um die gleiche Zeit. In dem Sinn, Sigi Wieder, vielen Dank für den Besuch und wir hören uns wieder am nächsten Sonntag. Ja, im Studio ist wieder der Sigi Wieder aus Davos, / Melbourne. Guten Abend, Sigi.
Guten Abend.
Du bist also Anfang 70er Jahre nach Australien gekommen. Ja. Lebst seit, 45 Jahren in dem Fall, in Australien. Und bist vorhin in Davos aufgewachsen, die ersten 20 Jahre, wir haben es letzte Woche gehört. Bist dann als Hippie mit einem VW-Bus über Indien, Afghanistan, jawohl, jawohl, was alles dazugehört, nach Australien gekommen. Was kannst du uns über den ersten Eindruck erzählen zu Australien? Nach dieser, was ist es, eine halbjährige Reise? Oder?
Jawohl, okay. Nachdem wir so im Zug getrampt oder rumgeheizt sind, ist endlich wieder mal in eine so Zivilisation reingekommen, nur in einen Flüger rein. Das war so luxuriös gewesen, da hat es mich fast wieder überschlagen. Obwohl ich vorher schon geflogen bin, aber man hat das vergessen. Und dann ist mir im Flüger etwas passiert, wo ein Haufen Leute sich gar nicht vorstellen können. Aber ich bin im Flüger gehockt und dann plötzlich so im Hasensack habe ich gemerkt, Herrgott, mal, ich habe ja noch ein Knolle Haschisch im Sack. Und dann nachher, das war Top-Qualität dazu mal. Und dann habe ich mir gesagt, hei, das ist so gut, ist das nicht unbedingt mit dem auf Australien reinkommen. Und dann bin ich so im Dilemma und habe gedacht, Herrgott, nochmal soll ich das Zeug Toiletten abspülen. Und dann kommt eben die Liederlichkeit, wenn man schon ein bisschen genommen hat, dann denkt man, nein, das ist zu gut zum Abspülen. Das muss ich mitnehmen. Aber wie? Und ich mag mich erinnern, ich bin dort so gehockt und dann kommt die Stewardess und bringt da Orange Juice und ein bisschen Guetzli und Käse dazu, so zum Snack. Und danach, als der Käse aufgemacht hat, plötzlich habe ich gesehen, hey, ich kann ja das in Silberpapier einpacken. Und dann habe ich also zwei grosse Rollen gemacht und den Kollegen nebendran oder die Person nebendran gefragt, ob das Silberpapier auch haben darf. Und dann habe ich so schöne Rollen gemacht und habe dann die Rollen so schön gemacht und habe dann meine Filme zum Fotoapparat rausgenommen und habe die dort in den Fotoapparat reingedruckt. Und dann bin ich dann auf das Australien gekommen. Das ist, dort draussen war enorm. Der Flugplatz war so gross gewesen, aber ziemlich ruhig, nicht viel gelaufen. Das war so wie nach New York gewesen. Und dann nachher ich um das Ding durch. Und ich bin dazumal, ich hatte nicht einmal mehr Schuhe gehabt, mit Barfuß auch und Haar und alles. Ist schon nicht so das, was die Leute da unbedingt erwartet haben, von einem Emigranten zu kommen. Und am Zoll, der Mann hat natürlich ziemlich gute Augen gehabt und der hat ziemlich gewusst, um was das geht und hat mich gerade auseinandergenommen. Und ich war so überwältigend von allem. Ich habe das Fotoapparat und das Zeug dort drin total vergessen. Und ich war dort und da hat meinen Schlafsack auf den Tisch und alles. Und dann plötzlich, oh, hat er etwas gehabt, ist nur Stein gewesen und so weiter. Und nach etwa anderthalb Stunden mit diesen kleinen Habseligkeiten, die ich kann, hat er mich laufen lassen. Und ich habe eigentlich erst geschaltet, als ich draußen war. Und wenn man denkt, so blöd ist man, wenn man jung ist, da tust du die ganze Zukunft aufs Spiel setzen, wegen ein bisschen Haschisch, oder? Und, aber eben, das ist ja so gegangen. Und wenn du sagst, der erste Eindruck, den ich hatte von Australien, ist, wo ich von Tullamarine gegen die Stadt reingekommen bin. So etwas habe ich noch nie gesehen, dass du eine Autobahn, eine rein, eine rausgeht und so viel Gras auf der Seite in der Mitte hat und keine Kuh und nichts drauf. Das ist einfach für nichts dort. Das ist mir so wahnsinnig vor die Grosszügigkeit, das habe ich nicht verstanden. Mhm. Und von dort weg, ich bin dann in ein Boardinghaus reingekommen und das ist gut gegangen und da habe ich einen Job gekriegt. Von Beruf bin ich Konditor, aber ich habe einen Job gekriegt in einer Fabrik, das heisst International Harvester, die machen Traktoren und Lastwagen und dort bin ich Stormen und Packer gewesen.
Und darf ich fragen, hast du dort im Jobinterview dann ein paar Schuhe angelegt und die Haare geschnitten?
Dazumal bin ich, weil ich nicht viel Geld hatte, nicht mehr, dann bin ich zuerst in Army Disposal gegangen. Und dann dachte ich, die Schuhe müssen heben. Und dann habe ich so richtig, wie man dazu mal in der Schweiz im Militär kann, so hohe Militärschuhe gehabt, knagelte. Und das hat geklopft und tun, als ich da durch die Straße gelaufen bin mit diesen Schuhen. Und das war etwas, was gut war. Aber was Australien hatte, das war das Paradies. Da hast du jeden Montag angefangen zu arbeiten. Und am Freitag hatte ich Zahltag. Also das ist Du, das ist mir nie passiert. In der Schweiz bin ich vom 30. Manchmal, wenn ich Glück hatte, am 31. habe ich keine Kölle weg. Und jetzt in Australien, das ist mir nie mehr passiert. Ich hatte immer Kölle. Und da hast du von einer Woche in die andere hineinleben. Das war total gut gewesen.
Und ist das noch so gesehen, wie man es in alten Filmen zum Teil sieht? Wirklich so eine Payslip, also Bargeld in einem Kartonsäckli, in einer Papiertasche?
Ja. Ja, da musste so Schlange stehen und mit einer Karte und dann nachher der Ding ist da gekommen, also wieder so eine alte Schuhschachtel da, alphabetisch Deck rausgenommen und da hast du deinen Sudel auf den Zettel gejagt und dann ist das gegangen, ja.
Also bar auf die Hand?
Ja.
Kein Bankkonto?
Ja. Nein.
Unvorstellbar heute. Sie hören sich Helvetia am Sonntagabend mit einem Gesprächspartner, der Sigi, wieder aus Davos-Melbourne, ein Konditor, der seit 45 Jahren in Melbourne lebt. Ja, wie lange ist es denn gegangen, bis du auf deinem angestammten Beruf arbeiten, eben als Konditor?
Ja, das ist etwa 3 Monate gegangen und ich bin von einem Konditorei zum anderen gegangen. Und der Kollege von mir hat gesagt, ich muss nur in den Laden hineingehen, weil ich ja nicht Englisch können konnte. «My name is Sigi, I am a pastry cook, you may need somebody.» Und die Leute haben mich angeschaut, weil ich noch lange Haare hatte dazumal. Und die haben dazumal, der Australier hat nie können ehrlich den Leuten touch ins Gesicht zeigen, was läuft. Heute ist eigentlich lieber noch ein bisschen so, aber weniger. Die haben immer gesagt, sie schicken das Telegramm. Und ich habe das geglaubt und das ist einfach die gekommen, das Telegramm. Und dann habe ich dann plötzlich hat es dann funktioniert und dann habe ich 2 am gleichen Tag hat mich dann wollen. Und ich habe gesagt, ja, der eine ist das Telegramm am Morgen gekommen und der andere Mittag, da gehe ich gar nicht zum Ersten. Und dann bin ich aber noch gefusset. An die Arbeit, du weißt, mit diesen Nagelschuhen immer noch. Das ist ja morgen, wenn du morgen um 4 Uhr gehst, arbeiten, das tönt dann so wie Trösser. Stell dir vor, dazu mal hat noch Trösser Milch gebracht. Auch noch, weißt du? Dann ist gleich tönt wie ein Ross fast am Morgen früh.
Und bist du so vom Fachwissen her der Australier weit voraus gesehen? In der Schweiz ist das ja ein sehr seriöser Beruf, wo man mehrere Jahre dann auch ausgebildet wird.
Ja, also ich muss sagen, ich hatte in der Schweiz enorm Glück, ich hatte eine enorm gute Ausbildung. Ich habe auch in ganz guten Läden in der Schweiz geschafft, in Biel und Lausanne. Und ich habe da Zeug gesehen, wo ich nicht gewusst habe, dass man das machen kann. Wir haben zum Beispiel, ich war so naiv gewesen, wir haben zum Beispiel, der eine macht Buttercreme, da war kein Gramm Butter drin, nur Margarine und anstatt Schoki haben sie braune Farbe reingehauen. Das hat verschissen ausgesehen. Und also gar nicht anmächerlich, aber wir haben dort die Produktion rausgejagt, dass nur noch so klopft. Was der Plausch an mir ist, ich konnte gut und schnell arbeiten. Und wenn es wohl nachher Präzisionarbeit war, dort hast du schon gemerkt, dass du rauskommst und auch die Leute. Aber wo ich Problem kann und doch an einen jede Sprache, wenn du zum Beispiel als Fachmann, mir hat mit Pound und Ounces geschafft und all das Zeug, du, da stehst du wie ein Double vor dem Rezeptbuch. Wenn der andere sagt, mach es 1,5 Mal das Rezept und wenn du ein Pfund ist 16 Unz oder ein Viertel noch, du, da bist du am Anschlag, muss ich sagen. Und das braucht eine Weile, bis du dort reinkommst.
Ja. Und wie lange ist es gegangen? Weil irgendwann hast du dich ja selbstständig gemacht.
Ja, das ist lang gegangen. Ich war immer noch ziemlich free spirit gewesen. Ich habe das erste Mal, als ich in Australien war, habe ich überall nur 4 Monate geschafft. Und sobald ich Köln kann, bin ich wieder verreist. Und dann habe ich unter anderem auch, bin ich dann auf Südaustralien an der Mucke und habe aus reinem Erlebnis eine eigene Mine gehabt, habe Opal gegraben, habe eine Lizenz gemacht mit Dynamite und das und dann das Zeug in die Luft aufgeklopft und so. Und dann bin ich dann rund um Australien. Ich war auch Stuntman in Sydney für eine Filmkompanie und einfach so Zeug, die ein bisschen ausgeflippt sind, die nicht unbedingt in die Schweizer Denkensart reinpasst, aber in Gottes Namen. Und danach bin ich dann über auf Amerika und Kanada und habe dort geschafft und funktioniert. Und dann bin ich dann zurückgekommen auf Australien und dann habe ich auch, ich bin auch dabei gewesen, eine Eröffnung vom Hilton Hotel. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich zurückkäme für Dessert machen für den Präsident Bush, aber nicht der Junge, der Alte noch, ist steht drinnen gewesen, die soll etwas kreieren und haben das auch noch gemacht.
Mhm. Aber irgendwann hast du dann die Konditorei Bonjour de France.
Jawohl, zuerst war ich so naiv. Das erste Geschäft, das ich gekauft habe, das ist nicht lang gegangen. Ich hatte keine Erfahrung, ich hatte keine Ausbildung und ich habe den Leuten vertraut. Also, ich habe den Laden gekauft auf Handschlag, aber das sind dann Lebenserfahrungen. Und dann nachher später bin ich im Skiladen und nachher bin ich dann endlich bin ich zurück auf einen Beruf und dann habe ich, weil ich eben wegen der Schweiz ein bisschen Zack auf die Schweiz hatte, habe ich dann das Konditorei hätte Bonjour de France geheissen. Weil ich nicht wollte, wenn ich schon die Schweiz nicht so gerne habe, nicht noch wollte, den Namen auch noch brauchen zu meinem Vorteil. Darum bin ich dabei geblieben und das war ein ganz erfolgreicher Laden.
Mhm. Ein Geschäft, wo Terrell Zahn, eine grosse Zeitung hier in Melbourne, 2009 geschrieben hat, dass es seit 30 Jahren die besten Vanilla Slices von Melbourne
sicher
herstellt.
Ja.
Hast du das selber gemacht? Ist das dein Rezept gewesen?
Oh, also wenn du über Rezept redest, heute wird so viel geredet über Rezept. Rezept kann jeder machen. Es ist die Frage, wie man es macht und wie genau und schön macht. Weil es ist, man tut ja nicht nur mit dem Maul, man tut auch mit dem Auge essen. Und unser Geschäft war also enorm sauber gewesen. Und eben die Cremeschnitte sind natürlich wie Soldaten im Spalier gestanden. Und das sieht schon gut aus zum Anfang. Und wir haben auch andere Sachen gemacht, die gut waren. Und wir sind also, kann ich sagen, die erste Konditorei hier in Melbourne, wo Glacé-Tourte, Bombalaska und all das ausgeflippte moderne Zeug gemacht haben. Das darf ich sagen, jawohl.
Mhm. Und dann aber irgendwann ist der Moment gekommen, wo du gefunden hast, jetzt ist genug. Vor ein paar Jahren hast du das Geschäft verkauft. Warum?
Ja, uns hat jemand eine Offerte gemacht, das Geschäft zu kaufen. Und danach habe ich gesagt, ich war schon in Partnership mit jemandem. Ich habe gesagt, du, wenn jemand das Geschäft will, dann können wir den Preis diktieren. Wenn du später verkaufst und wenn du verkaufen, dann können die anderen diktieren. Und dann haben wir das gemacht und bin eigentlich gut weggekommen. Ja.
Und jetzt so dein Lebensabend, wie bestreitest du oder was machst du? Was sind deine Hobbys, Interessen? Weil du bist jetzt pensioniert, oder?
Ich tue noch ein bisschen scheffeln, aber wenn jemand mir anruft und sagt, ich soll kommen, Golf spielen, dann lasse ich die Arme gerade liegen. Also das auf jeden Fall, oder? Aber ich tue noch ein bisschen gärtnern und habe einen Plausch. Ich tue mehr zum Geld machen, mache ich es auf keinen Fall. Es ist, erstens bin ich nicht verrückt guter Gärtner, ich bin mehr zum Aufräumen und so. Und die Leute haben den Plausch an dem. Aber wenn jemand will, dass eine Zitrone und Rosen schneiden, dann verstehe ich nichts davon. Oder das wissen meine Ex-Kunden noch und so. Und ich habe einen guten Draht mit denen. Und ich habe, interessanterweise, einen Haufen alte Frauen als Kundinnen, wenn man dem so sagen kann. Ich tue denen eigentlich den Mann ersetzen, der schon lange gestorben ist. Und ich kann denen die Lichter wechseln und wenn die Tür klemmt, ein bisschen Butter drin und so. Oder so. Das ist, jawohl.
Also der berühmte Handyman, der in Australien ja, sehr, sehr begehrt und gesucht ist. Sigi, wieder. Vielen, vielen Dank für den Besuch letzte Woche und diese Woche, deine Lebensgeschichte. Und ja, ich bin sicher, wir könnten noch lange darüber diskutieren, stundenlang.
Ja, ja.
Aber vielleicht ja, in Zukunft vielleicht wieder einmal. Und, aber für das erste Mal vielen, vielen Dank, dass wir hier können hören aus deinem faszinierenden Leben.
Okay.
Danke vielmals.
Danke
alles
auch.
Gute, Sigi.
Ciao zusammen.
Das war Secho Elvizia und ja, mein Name ist Christian Krülicher. Bis am nächsten Sonntag um die gleiche Zeit und ich hoffe, das Gespräch mit dem Sigi wieder hat Ihnen gefallen. Bis dann.